Ich habe heute eine Predigt mitgebracht mit einem Thema, das mich seit längerem beschäftigt. Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade? Und ich möchte einfach mit hineinnehmen, vielleicht manches neu zu hören, was Sie vielleicht so noch nie gehört haben, Ihr Herz und Ihren Geist aufzumachen, vielleicht manches zu denken, kann man das so auch sehen? Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist Ihnen das aufzeigt, was für Sie heute dran ist. Ich lese nachher aus Römer 8, aber mache erst eine kurze Einführung. Der Römerbrief ist die ausführlichste Erklärung des Evangeliums von Paulus. Er macht klar, dass alle Menschen, egal ob Juden oder Heiden, zuerst mal Sünder sind und von Gott getrennt. Und dass kein Mensch durch eigene Bemühungen und durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden kann. Stattdessen schafft Gott selbst uns aus Gnade eine vollkommene Gerechtigkeit durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Durch sein Blut, das am Kreuz für uns gossen wurde, wurde unsere Schuld vor Gott gesühnt. Diese Gerechtigkeit, die Gott uns ermöglicht, wird dem angerechnet, der ihn aus Glauben annimmt. Durch die Wiedergeburt und das Empfangen des Heiligen Geistes werden wir in Gemeinschaft mit Jesus gebracht, die uns dazu befähigt, in der Kraft eines neuen Lebens für Gott zu leben. Römer 8 ist sozusagen das Herzstück dieses Briefes, ist ja die Mitte von dem Brief. Und das ganze Kapitel ist genial, aber ich möchte mich heute beschränken auf Vers 1 bis 17. Das lese ich jetzt zuerst. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar der Sünde wegen tot, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es ist ein bisschen ein schwerer Text und meistens kennt man nur einzelne Verse draus, aber manchmal ist ganz gut, etwas im Kontext und im Ganzen zu lesen, um den Sinn zu erfassen. Und es geht eigentlich um drei Bereiche. Es geht um das, was dem Gesetz unmöglich ist, durch die Ausgangslage, dass wir einfach getrennt sind von Gott, dann von dem, was Gott getan hat, durch Jesus am Kreuz, und dass wir daraus gemäß dem Geist wandeln können. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, habe ich Ihnen eine kleine Demonstration mitgebracht, um das ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, dass es alle sehen. Ich baue es hier vorne auf. Können das alle sehen? Nein. Sonst müssen Sie kurz aufstehen. Ich will es nicht auf der Altar stellen. Das ist mir zu wertvoll. Ich heb die Steine, die drin sind, immer hoch. Es geht praktisch darum, was ich hier aufgebaut habe, das sind wir Menschen. Und zwar bestehen wir Menschen aus Leib, aus Seele, die hat drei Bereiche, und aus Geist. Wir haben verschiedene Arten von Lebewesen. Es gibt die Pflanzen, die haben nur einen Leib, einen Körper. Wir haben die Tiere, die haben einen Leib und eine Seele. Aber nur der Mensch hat einen Geist. Und wir sind ganzheitlich. Das, was die Esoterik seit langem lehrt, ist zutiefst biblisch. Und es wird Zeit, dass wir als Christen das wieder in Betracht ziehen. Und unsere Seele hat drei Bereiche. Die besteht aus Verstand, aus Wille und aus Gefühl. Und wenn wir Christen werden, dann erneuert sich ein Teil davon. Weiß jemand, welcher Teil von Leib, Seele, Geist sich erneuert? Der Geist. Genau, und das möchte ich demonstrieren. Ich nehme uns jetzt den alten Geist weg, der in Sünde war, getrennt von Gott. Und wir haben einen neuen Geist. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn wir Christen werden, unser Leib und unsere Seele immer noch die gleiche ist. Und das, was für uns gewohnt ist, was unser Verstand, was unser Wille, was unser Gefühl jahrelang geprägt hat, ist immer noch das Gleiche. Aber wir sind eine neue Kreatur im Geist. Und jetzt braucht es den Heiligen Geist, der unserem Geist die Wahrheiten Gottes eingibt, dass sich unser Verstand, unser Wille und unser Gefühl immer mehr dem entspricht, was Gott sagt. Und viele Christen haben die Not, dass sie denken, sie sind nicht gut genug oder ihr Glaube reicht nicht oder die Ewigkeit reicht nicht, weil ihr Leib immer noch der gleiche ist und weil sie immer noch mit dem Gleichen zu kämpfen haben. Und dann zweifeln so viele Christen an sich. Aber die Wahrheit ist, ihr Geist ist erneuert und wird in Ewigkeit bei Jesus leben. Das kann ihnen nichts und niemand mehr nehmen. Auch wenn sie sich nicht verändern und bleiben, wie sie immer waren, sie werden die Ewigkeit bei Jesus verbringen. Und es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst haben wir immer ein Problem mit diesem Fleiß und denken, ich darf es eh nie. Kommt auch nachher in der Predigt, das, was ich tun will, tue ich nicht und was ich tun soll, tue ich auch nicht und überhaupt, was tue ich denn überhaupt? Ich armer Mensch, ja, so sagt es zu Paulus. Aber dass sie einfach verstehen, sie sind, wenn sie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, für alle Zeit Kinder Gottes. Und das war in dem Vers 16, dass der Geist uns das eingibt, dass wir diesen Abba, Vater im Himmel haben. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, weil dann, glaube ich, versteht man die Predigt etwas leichter. also, unser Körper braucht Heilung, unsere Seele braucht Veränderung und damit Heiligung und der Geist ist schon heil. Und um verstehen zu können, um was es Paulus hier geht, was er in diesem Römerbrief sagt, müssen wir uns anschauen, worum es davor geht. Der Römerbrief wurde von Paulus wie alle Briefe ja am Stück geschrieben und auch früher am Stück in den Gemeinden vorgelesen. Da gab es noch gar keine Kapitel, die wurden erst später eingeführt. Und wichtig ist es deshalb oft mal, so einen Brief am ganzen Stück zu lesen. Und Paulus beschreibt hier das Leben unter dem Gesetz, nicht seinen Alltag. Manche denken, der Paulus, das war sein Alltagsleben. Aber er beschreibt hier als alter Pharisäer, als alter Lehrer des alten Gesetzes, wie das Gesetz sich auf unseren Alltag auswirkt. Weil das wäre sonst ein Widerspruch zu dem, wie er sonst sein Leben mit Jesus beschreibt. Er zeigt hier die Erfahrung eines Menschen, der unter dem Gesetz von den alten Schriften, von den alten Gesetzen lebt. Und das normale Leben als Christ, das Leben im Geist, beschreibt er jetzt in Römer 8. Er erklärt, dass dieser Mensch erkennt, dass das Gesetz zwar geistlich ist, er aber fleischlich und unter Sünde verkauft. Das heißt, er steht unter der Knechtschaft der Macht der Sünde. Und das erkennt er daran, dass er das, was er tun will, nicht tut, aber das tut, was er nicht tun will. Also ich kenne das zu Genüge. Das Wollen ist zwar da, aber nicht das Vollbringen. Und obwohl er anerkennt, dass das Gesetz gut ist, wird sein Handeln doch von einem anderen Gesetz bestimmt, dem Gesetz der Sünde. Und mit dem Fleisch dient er diesem Gesetz der Sünde. Er versucht, das Böse in seinem Herzen durch gesetzliche Anstrengungen zu kontrollieren und zu überwinden. Aber das funktioniert nicht. Und dadurch erkennt er, dass sich die Seele in der Gefangenschaft der Macht der Sünde befindet. Ja, also dieses mein alter Wille, mein altes Denken, mein altes Kindergefühl hindert mich dran, wirklich zu glauben, dass es einen Vater im Himmel gibt, der mich bedingungslos lieb hat und alles für mich vorbereitet hat. Das zu glauben, braucht diesen Heiligungsprozess durch unseren Geist. Die Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, sind ein bisschen viel, ich weiß, und ich werde sie jetzt Stück für Stück mit Ihnen durchgehen. Fangen wir an, Römer 8, Vers 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also sind sie noch unter Verdammnis? Nein. Nicht mal, wenn sie sich selber verdammen, stimmt es. Das ist eine Lüge, die ihre Seele noch glaubt. Es gibt keine Verdammnis mehr in ihrem Leben. Wir sind jetzt in Christus. Das bedeutet, dass wir von Gott in derselben Stellung sind, in der Jesus sich befindet. Vollkommen gerecht gemacht und angenommen. Und weil wir in Jesus sind, gerecht gemacht durch sein Blut, gibt es für uns keine Verdammnis mehr. Verstehen Sie das? Welche Konsequenz hat es für Ihr Leben, wenn Sie dieser Wahrheit glauben? Dann sind Sie wirklich ein neuer Mensch. Und die Seele heilt und Ihr Körper wird auch heilen und Sie werden Gott immer ähnlicher. Im 2. Korinther 5 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Mit diesem Vers haben so viele Christen Mühe, weil sie sagen, ich bin doch immer noch die Alte und ich habe immer noch die gleichen Probleme und immer noch den gleichen Stress. Aber jetzt wissen sie, ihr Geist ist erneuert und sie sind eine Kreatur, die in Ewigkeit bei Jesus lebt. Der Geist ist erneuert. Der Körper und die Seele sind noch die alten und kämpfen auf ihrem Weg zur Heiligung und zur Heilung. Mit unserer Wiedergeburt wurden wir vollkommen gerecht gemacht und unsere alte, sündhafte Natur wurde für immer ausgelöscht. Und deshalb sind wir keine Sünder mehr, sondern Heilige. Das war eine einmalige Umwandlung, zu der wir nichts mehr hinzufügen können. Wir dürfen es einfach glauben und annehmen. Wir wurden in Christus versetzt, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Und weil wir in Christus sind, ist unser alter Mensch am Kreuz mit ihm gestorben. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind frei gemacht. Wichtig ist zu verstehen, unser alter Mensch ist gestorben und dadurch wurde formal unsere Beziehung zur Sünde beendet. Sünde heißt ja letztendlich getrennt sein von Gott. Das heißt ja nicht nur das, was wir tun, sondern wer wir sind, nämlich als Sünder getrennt von Gott. Als Kinder Gottes sind wir Heilige. Aber Sünde ist trotzdem da. Es gilt eben nicht für die Existenz der Sünde, denn Satan ist immer noch da und appelliert an unsere Seele, weiter getrennt von Gott zu handeln. Aber weil unser alter Mensch gekreuzigt wurde, hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Es war und ist eben unmöglich, durch das Gesetz gerecht zu werden, aber durch die Gnade Jesu. Selbst wenn wir es schaffen würden, das Gesetz perfekt zu befolgen, es kommt keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das war auch nie der Sinn des Gesetzes. Das Befolgen des Gesetzes hat Segen in diesem Leben ermöglicht, auf jeden Fall. Aber gerecht gemacht werden können wir allein durch den Glauben an Jesus. Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Gott selbst hat es in die Hand genommen und hat seinen Sohn gesandt in der gleichen Gestalt wie wir sündigen Menschen, aber ohne Sünde. Und all unsere Schuld wurde auf Jesus am Kreuz gelegt. Das, was das Gesetz nicht vollbringen konnte, das hat Gott am Kreuz getan. Das Gesetz konnte uns verurteilen, aber es konnte unsere Verurteilung nicht auslöschen. Und deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für uns, die wir in Jesus sind. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nicht mehr gemäß dem Fleisch leben zu müssen, sondern gemäß dem Geist. Dann in den Versen 5 bis 10 geht es um das Leben im Fleisch. Schwierige Sätze. Zuerst einmal, was hat es denn mit dem Fleisch auf sich? Das Fleisch ist die Neigung in jedem Menschen, unabhängig von Gott zu fungieren und seine Interessen auf sich selbst zu richten. Das können offensichtlich schlechte Sachen sein, wie Streit, Eifersucht, Zorn, Neid bis hin zu Mord. Aber es ist auch das anscheinend Gute, das wir aber unabhängig von Gott tun wollen, wo wir es selber schaffen wollen, ohne ihn. Auch das ist ein Problem, weil es eine Gerechtigkeit ist, die getrennt ist von Gott. Und diese eigene Moral, diese Gerechtigkeit ist gekennzeichnet von Stolz und Selbstüberhebung. Es heißt in dieser Stelle ganz klar, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und wie wir in Römer kurz gehört haben, sehen wir auch hier, dass das Fleisch sich Gottes Gesetz nicht unterwirft und dazu auch gar nicht in der Lage ist. Wer im Fleisch ist, kann Gott nicht gefallen, egal wie viele gute Werke er tut oder sie tut. Das Trachten des Fleisches ist Tod. Was das Fleisch will, bringt Tod in unser Leben. Aber das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen im Fleisch sein und nach dem Fleisch wandeln. Der Ausdruck im Fleisch sein bezieht sich nur auf Ungläubige. Das heißt, sie können gar nicht mehr im Fleisch sein. Er beschreibt Menschen, die noch geistig tot sind und unabhängig von Gott leben. Alles, was sie tun, egal ob es moralisch noch so gut ist, geschieht im Fleisch. Sie können nur nach dem Fleisch wandeln, weil sie darin sind. Doch wir als Christen sind nicht im Fleisch, sondern wir sind im Geist. Wir sind in Christus und der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind sein. Die befreiende Nachricht, die befreiende Wahrheit in diesen Versen ist, wir sind nicht mehr im Fleisch, wir sind im Geist. Auch wenn wir manchmal mit unserem Verhalten nicht zufrieden sind oder andere nicht zufrieden sind, ändert es nichts daran, sie sind und bleiben im Geist ein Kind Gottes. Und das sehen wir daran, dass der Heilige Geist seit unserer Bekehrung in uns wohnt. Dadurch wissen wir, dass wir zu ihm gehören, dass wir sein sind. Er ist unser Abba-Vater, wie es hier heißt. Und wir sind nicht nur seine Kinder, wir sind seine Erben und seine Miterben im Reich. Wir dürfen lernen, uns selbst so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und umso mehr wir das erkennen, umso mehr werden wir auch Heiligung und Veränderung unserer Seele erleben. Das ist der Ursprung, das Gesetz. Und jetzt kommt, was tat Gott? Am Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum des Herzens Gottes. Von Anfang an war das Kreuz sein Plan. Und durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, wie Gott auf das Kreuz, auf das Jesus hinweist und auf sein Herz. Und wie er das uns von Anfang an offenbart. Gott hat uns den freien Willen gegeben, seinen Sohn zu lieben oder abzulehnen. Und was wir mit dem freien Willen gemacht haben, wissen wir. Bei den ersten Menschen kam der Sündenfall und damit der Tod und die Trennung von Gott. Hier passierte etwas mit dem Herz des Menschen und es kamen drei große Dinge hinein. Die erste, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Sollte Gott gesagt haben? Die zweite, keineswegs werdet ihr sterben. Sie leben ja noch, aber sie haben noch nicht verstanden, dass sie im Geist ab dem Moment tot waren. Und die dritte Lüge ist, ihr werdet sein wie Gott. Der Humanismus ist geboren im Garten Eden. Wir sind wie Gott, wir erkennen, was gut und böse ist. Und wie vielen Menschen reicht das aus? Durch den Sündenfall kam etwas in den Menschen, nämlich Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit heißt, ich bin gut und ich kann gut sein und das, was ich tue, ist gut. Wir haben also den Menschen, der glaubt, er kann gut sein. Das zeigt sich darin, dass die Menschen, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, auf einmal gesehen haben, dass sie nackt sind. Und sie haben sich geschämt. Und was macht der Mensch? Er überlegt sich etwas. Adam und Eva nehmen sich Feigenblätter und bedecken sie. Sie sorgen für sich selbst. Sie hätten ja zu Gott gehen können und sagen, hey, wir schämen uns, kannst du uns helfen? Aber das ist ein typisches Handeln von Selbstgerechtigkeit. Ich sorge für mich selbst. Aber wie Blätter nach einiger Zeit verwelken und zerfallen, so ist es auch mit unserer Selbstgerechtigkeit. Und in dem Moment damals, ganz am Anfang der Bibel, sehen wir schon das Herz Gottes. Er kommt zu den Menschen und er sieht, sie haben sich bedeckt mit Blättern. Sie haben versucht, sich selbst zu versorgen. Und was tut Gott? Er macht ihnen Kleidung aus Fell. Wo kommt ein Fell her? Felle bekommt man nur, indem man etwas tötet. Gott zeigt hier bereits sein Herz. Und in seinem Herzen ist: Ich werde für dich opfern, um dich zu bedecken. Das ist mein Herz für dich, Mensch. Ich sorge für das Opfer. Hier hat Gott es gezeigt, schon ganz am Anfang. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine Menschheit, die erstmal glaubt, Gott ist ein Lügner. Die zweitens glaubt, wir haben doch genug in unserem Leben. Und drittens glaubt, wir sind gut, wozu brauchen wir Gott? Aber auf der anderen Seite haben wir einen Gott, der um unsere Sünde weiß, um unser Verlorensein, um unser Getrenntsein von ihm und dessen tiefste Sehnsucht es ist, sich mit uns zu versöhnen und uns zu erlösen. Gehen wir weiter in der Geschichte. Einen entscheidenden Hinweis auf diesen Erlösungsplan sehen wir schon bei Abraham. Gott erwählte Abraham und schloss einen Bund mit ihm. Und auch hier sehen wir wieder die Verheißung für diesen Erlöser, der kommen sollte und für einen neuen Bund, durch den alle Menschen gesegnet werden sollen. Alle? Alle. In 1. Mose 15 sehen wir dann, wie Gott einen Bund mit Abraham schloss. Gott kam zu ihm und gebot ihm, bestimmte Tiere zu nehmen, sie in zwei Hälften zuzuteilen und zwischen den Tierhälften hindurchzugehen. Er sollte einen Durchgang machen. Das war damals ein ganz normaler Vorgang, um Bünde zu schließen. Indem die beiden Parteien durch die Tierhälften hindurchgingen, erklärten sie: Wenn ich die Verpflichtung dieses Bundes nicht erfülle, soll es mir genauso gehen wie diesen Tieren. Als Gott jedoch den Bund mit Abraham schloss, entschied er, Abraham in einen Schlaf zu versetzen. Wie konnte Gott einen Bund mit Abraham schließen, wenn Abraham niemals zwischen den Stücken der Tiere hindurchging? Ich lese diese Verse aus 1. Mose 15, 17 bis 18. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Und für Gott gibt es im Hebräischen verschiedene Namen. Und einer ist ein Glutofen und einer eine Feuerfackel. Das heißt, da waren zwei, die diesen Bund geschlossen haben. Gott erschien als rauchender Feuerofen, als Glutofen und Jesus als brennende Fackel und ging zwischen den Tierhälften hindurch. Das zeigt uns, dass Gott sich verpflichtete, den Bund zu halten, ohne dies von Abraham abhängig zu machen. Dieser Bund wurde geschlossen und bestätigt zwischen dem Vater und seinem Sohn. Jesus Christus. Als Abraham erwachte, hatte er nichts anderes zu tun, als durch den Glauben in den Bund einzutreten. Dieser Bund ist damit ein Vorbild für unseren neuen Bund. Die Bibel sagt, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden. Wir waren geistlich tot, wie in einem tiefen geistlichen Schlaf. Und während wir in diesem Zustand waren, machten Gott, der Vater und Jesus, sein Sohn, einen perfekten Blutsbund miteinander. Wir dürfen allein durch Glauben darin eintreten. Es ist vollbracht am Kreuz. Und das ist der Gegensatz zum Gesetzesbund mit Mose, den Gott tatsächlich nur für die Israeliten geschlossen hat, aber so viele Menschen heute leben. Die Frage ist, warum hat Gott das Gesetz gegeben? Es gibt dafür viele Gründe, aber einer davon ist, das Gesetz wurde gegeben, um uns zu zeigen, dass wir es nie schaffen werden einzuhalten. Dass wir Jesus brauchen. Er zeigt die Unmöglichkeit, vor Gott ohne Jesus angenommen zu sein. Doch Gottes Herz ist, ich will dich erlösen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind heute im neuen Bund. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir oft die Werke des Vaters und erkennen die Wege zum Heilsplan dahinter nicht. Wir sollten nicht das Alte Testament lesen und an diesen Stellen stehen bleiben. Denn dann zeigt sich uns ein Gott, der Sünde bestraft. Das war die Zeit des Gesetzes, des Alten Bundes. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann stehen wir immer wieder am Opferaltar. Und wir schauen auf das Alte Testament statt auf das Kreuz. Nein, wir sind Begnadigte durch das Kreuz und wir opfern nicht mehr für unsere Erlösung. Weder wenn wir beten, noch wenn wir Bibel lesen, noch wenn wir über Gott nachdenken, wir sind nicht mehr im alten Bund unter dem Gesetz, wir sind im neuen Bund der Gnade. Nun zum dritten Teil. Wandeln dem Geiste gemäß. Wandeln in der Heiligung. Das Leben mit Gottes Geist wird auch Wandel im Geist genannt. Eben Wandel statt im Fleisch, im Geist. Weil wir im Geist leben, weil wir im Geist sind, sind wir auch dazu berufen, im Geist zu wandeln. Was heißt das? Wandel im Gesetz bedeutet, dass wir lernen, zu herrschen über das Fleisch. Dass wir lernen, unser Geist ist erneuert und was uns unsere Seele sagt, was das Alte in uns sagt, darf erneuert werden, darf gereinigt werden, darf korrigiert werden. Und dass dann die Frucht des Geistes in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommt. Und in Kooperation mit dem Heiligen Geist, der das Wort Gottes nimmt und lebendig macht, lernen wir, auf andere zu reagieren und Schritte zu gehen, die wir vorher nicht gegangen sind. Und das wird den Unterschied machen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir im Geist leben, dann werden wir auch geistlich wachsen. Unsere Heiligung macht Fortschritte und die Frucht des Geistes wird immer mehr in unserem Leben sichtbar werden. Heiligung ist ein Prozess. In Römer 12, Vers 2 steht, erneuert euch durch Erneuerung eures Denkens, damit ihr Gut und Böse unterscheiden könnt. Das ist ein Prozess und das darf dauern. Das dauert unser Leben lang. Aber wir dürfen verstehen, dass wir unserer Identität nach schon Heilige sind. Auch wenn noch nicht alles heilig ist, was wir tun, werden wir nicht schaffen, wir sind nicht Jesus. Wir werden unser Leben lang daran arbeiten. Wenn es um Heiligung geht, ist es nicht zuerst um unserer Willen, sondern zur Ehre Gottes. Wir bringen ihm die Ehre. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir sind eine königliche Priesterschaft. Wem im Alten Testament brachten die Priester Lobpreis und Ehre? Den Menschen? Nein, sie brachten es Gott. Wir sind heute keine Priester, die Opfer bringen, sondern Heilige, die in der Kraft des Heiligen Geistes mit allem, was wir haben, Gott die Ehre bringen. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wir sind schon gerecht gemacht und heilig in Jesus. Nicht durch unsere Opfer, sondern durch sein Blut, sein komplettes Opfer für uns. Das heißt also auch, wir sind heute wirklich nicht mehr Opfer, auch wenn unsere alte Seele das manchmal noch denkt. Wir sind Geheiligte, Gerechte, Gewürdigte in Christus. Von unserer alten Identität her können wir das oft nicht glauben. Von unserer neuen Identität her sind wir Heilige und wirklich keine Sünder mehr. Und da sind wir nicht aus Werken, die wir getan haben, sondern allein aus Glauben, allein durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Das ist die absolute Grundlage. Wir sind auch berufen zur Heiligung, dazu, Jesus immer ähnlicher zu werden, immer mehr verwandelt zu werden in sein Bild, in sein Wesen. Wozu? Für uns? Nein, damit Menschen, die ihn noch nicht kennen, durch uns als Botschafter an Christi statt Gott kennenlernen. Dies können wir auch nicht aus uns, sondern nur aus der Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt. Wir brauchen hier also unbedingt das richtige Verständnis vom neuen Bund. Das Gesetz sagt, tu dies und das und erfülle deine Gebote und hoffe dann, dass es fürs Leben reicht. Das Wesen des neuen Bundes sagt, empfange das Leben, empfange die Erlösung und dann wirst du tun. Amen. Ich bete noch und davor möchte ich Sie einfach bitten, wenn wir nachher Abendmahl feiern, feiern Sie es mal in diesem Bewusstsein dieses neuen Bundes, was Ihnen heute bewusst geworden ist, zu sehen, als wäre Sie nachher die Erinnerung des Blutes und die Erinnerung des Brotes einnehmen, in einer neuen Würde. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns am Kreuz bezahlt hast. Wir wissen das, wir sagen das so oft, aber ich bete, dass wir das in der Tiefe unseres Herzens noch viel mehr verstehen. Gerade in den Momenten, wo wir uns verdammen, wo wir denken, boah, ich bin immer noch die Alte, wo wir Streit erleben, wo wir Schwierigkeiten erleben. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist genau in diesen Momenten daran erinnerst, wer wir in dir sind. Deine Kinder, deine Geheiligten, deine Gerechtgemachten. Und ich danke dir, Jesus, dass du bereit warst, dich für uns zu opfern, dass wir es nicht mehr tun müssen. Ich bete, dass dein Heiliger Geist in uns unsere Würde aufrichtet, unseren Wert in dir aufrichtet. Und dass andere Menschen, die dich noch nicht kennen, dass die fragen, was hast du in dir, was ich nicht habe? Ich will das auch haben. Ich bete, dass dein Licht, Jesus, in uns leuchtet, dass deine Herrlichkeit auf uns ist und dieses Licht und diese Herrlichkeit zu anderen Menschen weitergeht. Und so wie wir es in den verschiedenen Liedern vorhin gesungen haben, dass wir das nicht nur singen, sondern dass wir das wirklich leben, dass dein Licht und deine Liebe durch uns fließt zu anderen hin. Nicht aus unserer Anstrengung, sondern weil dein Geist es in uns tut.